Hallo, mein Name ist Patrick Rosenblatt. Ich leite seit 10 Jahren die Shopify Plus Agentur eShop Guide. In diesen 10 Jahren haben wir sehr viel Erfahrung mit Shopify gesammelt und sind auch in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten. Und diese Erfahrung wollen wir hier und heute teilen. Willkommen bei Shopify für Profis. Wie finde ich den richtigen Shopify-Partner bzw. die richtige Agentur, den richtigen Dienstleister für mein Vorhaben? Das ist eine ziemlich wichtige Frage, der nicht unbedingt ausreichend Gedanken gegeben wird. Wie finde ich den richtigen Dienstleister, den richtigen Partner für mein Vorhaben mit Shopify? Sei es jetzt eine Agentur, Entwickler, Berater, wie auch immer. Es wird sich mal sehr viel Gedanken über die Technologie gemacht und die Dienstleisterauswahl, habe ich das Gefühl, die wird dann so ein bisschen mitgemacht. Außer die wirklich professionellen Player, die machen das natürlich schon vernünftig. In den letzten 10 Jahren haben wir, ich sag mal, positive Partnerschaften entwickeln können, aber auch hatten auch Erlebnisse, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und natürlich, wenn man hier im Markt unterwegs ist, merkt man, dass ja, vielleicht noch nicht mal der Großteil der Zusammenarbeiten wirklich, wirklich positiv verlaufen. Was macht eine gute Partnerschaft aus oder was kriegt man dadurch, wenn man eine gute Partnerschaft hat? Über Geld wird nach dem initialen Verhandeln relativ wenig gesprochen oder sogar nachgedacht. Es ist wie in einer guten Beziehung, wenn man die ganze Zeit abwägt, wer hat jetzt als letztes die Spülmaschine ausgeräumt und ist mit dem Hund rausgegangen. Wenn diese Gespräche die Beziehung dominieren, ist es wahrscheinlich nicht so eine gute Beziehung. Eine schlechte Partnerschaft stellt sich dann häufig als Fehlinvestition dar. Das ist nicht unbedingt was Kulturelles oder irgendwie was Menschliches, sondern auch was Technisches und Finanzielles. Dazu komme ich jetzt gleich. Eine gute Partnerschaft, die erlaubt es, sich auf Inhalte zu konzentrieren, statt auf irgendwelche Vertrauens- oder Misstrauensthemen zwischen den Beteiligten, die ganze Zeit in Frage stellen, wurde jetzt das getan, was abgesprochen wurde. Jetzt ist es natürlich super abstrakt, so Partnerauswahl. Wie kann man sich dem nähern? Ich habe das mal versucht, in 3 Kategorien einzuteilen. Das ist einmal der Cultural Fit, von denen haben wahrscheinlich alle schon gehört. Dann den Technical Fit. Was kann dieser Partner eigentlich und passt das zu meinem Bedarf? Oder was ist vielleicht auch die technische Philosophie dieses Partners? Und der Financial Fit. Ja, also ist meine Investition, die ich vorhabe zu tätigen, passt die überhaupt zu dem, wie der Partner normalerweise arbeitet? Und wenn ich jetzt von Partner spreche, ist das vielleicht ein Euphemismus für Dienstleister. Wir sehen uns nur tendenziell eher als Partner, denn als Dienstleister, deswegen benutze ich dieses Wort eher, aber im Endeffekt geht es um eine Agentur, um einen Freelancer, je nachdem, was euer technischer und finanzieller Bedarf ist. Und so können wir vielleicht direkt einsteigen. Nämlich in die Auswahl an sich. Bevor du mit potenziellen PartnerInnen sprichst, Dienstleistern sprichst, machst du dir ja wahrscheinlich erstmal Gedanken darüber, was du eigentlich brauchst. Ja, also überlegst du, zu Shopify zu migrieren, hast du schon einen Shopify-Shop und suchst langfristig irgendwie einen Partner für Optimierung und Wachstum. Willst du da Expertise einkaufen oder suchst du eigentlich nur, in Anführungszeichen, jemanden, der umsetzt, also vielleicht einen Shopify-Developer, dann auf Freelance-Basis? Ich empfehle da, sich immer von den Zielen, die du oder ihr habt, voranzuarbeiten. Also sagen wir, ihr habt jetzt ein Ziel, ihr wollt nächstes Jahr online um 50% wachsen. Das ist ziemlich ambitioniert. Dann solltet ihr in der Wertschöpfungskette einen E-Com-Strategen haben. Ihr solltet Marketing-Leute haben. Und ihr solltet natürlich Shopify-Expertise haben, falls ihr dann schon auf Shopify unterwegs seid. Sagen wir, ihr habt die strategische Expertise, ihr habt die Marketing-Expertise, ihr habt die Merchandise-Expertise, das ist alles schon vorhanden und ihr sucht wirklich, ihr braucht eigentlich nur noch jemanden, der euch technisch enabled. Dann ist das was anderes, als zu sagen, hey, wir machen jetzt gerade online seit einem halben Jahr, haben da eigentlich niemanden. Das macht hier so, der Social Media Intern macht den Online-Shop so ein bisschen mit. und ihr wollt trotzdem richtig Gas geben online, dann braucht ihr wahrscheinlich mehr Expertise beim gleichen Ziel. Ja, also beides mal wollt ihr um 50% wachsen. Das ist immer die Voraussetzung, also aber unterschiedliche Voraussetzungen und dementsprechend braucht ihr unterschiedliche Partner. Also sich darüber zu Gedanken zu machen, was brauche ich überhaupt, was will ich überhaupt, das macht immer vorher Sinn. Und natürlich auch in dem Zusammenhang, wie viel bin ich bereit eigentlich zu investieren. Jetzt ist es natürlich so, okay, man will was Bestimmtes und man hat jetzt nicht unbedingt Ahnung davon und dann braucht man erstmal ein Gefühl, statt sich einen Investitionsrahmen irgendwie schon vorher festzulegen. Ist auch berechtigt. Nichtsdestotrotz solltet ihr euch schon überlegt haben, wie viel bin ich bereit für was zu investieren, also für dieses 50% Wachstum, was ist mir das wert? Und das ist jetzt keine philosophische Frage, das ist eine betriebswirtschaftliche Frage, die es auszurechnen gilt. Mir hilft immer der Vergleich, wenn ich darüber nachdenke, okay, ich möchte mir jetzt ein neues Auto kaufen. Wenn ihr das so angeht, wie die meisten IT-Einkäufer oder Einkaufenden das angehen, dann listet ihr Features, also irgendwie Automatik, Navi, Allradantrieb, Elektroantrieb oder was auch immer, 700 Kilometer Reichweite und dann ergibt sich daraus das Budget und das Budget nimmt man halt einfach. Aber so kauft man ja kein Auto. Also das Erste, worüber ich nachdenke, ist, was kann ich mir leisten? Was kann oder will ich mir leisten? Das heißt, ich denke schon über mein Budget nach und das Budget gibt vor, was für Features ich mir tatsächlich auch einkaufen kann. Jetzt kann sich das gegenseitig irgendwie informieren und wie gesagt, man kann auch erstmal in den ersten Gesprächen, wenn man in den Markt sozusagen reingeht, sich ein Gefühl verschaffen. Nichtsdestotrotz, um den Financial Fit, das ist jetzt das erste Ding, möglichst schnell herzustellen, also typischerweise nach so ein, zwei Gesprächen, um einfach keine Zeit zu verlieren oder ja, keine Zeit zu viel investieren, sollte man sich schon vorher überlegt haben, wie viel man bereit ist, zumindest in der Theorie auszugeben, weil die wirklich professionellen Partner, die jetzt schon ein bisschen was gesehen haben, die haben Mindestbudgets im Kopf. Ob die Transparenten sagen die euch, die potenziell auch relativ schnell, andere vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn ihr jetzt irgendwie an eine etablierte Full-Service-Agentur geht, die 5.000 Mitarbeiter hat und ihr wisst, ihr wollt eigentlich nur 10.000 Euro investieren, das könnt ihr euch sparen. Einen Freelancer anzusprechen, obwohl ihr eine Viertelmillion investieren wollt, passt wahrscheinlich auch nicht. Also macht euch zumindest Gedanken über die Investitionsbereitschaft im Zusammenhang mit diesem Projekt und das kann eine sehr, sehr große Von-Bis-Spanne erstmal sein. Bevor ihr dann tatsächlich potenzielle Dienstleister oder Partner ansprecht, macht ihr wahrscheinlich eine Vorrecherche. Und das macht ihr über Google, vielleicht auch so ein bisschen Word of Mouth. Schaut euch wirklich die Referenzen an und schaut auch bei den Referenzen schon direkt nicht einfach nur, boah, ist das eine Brand, so wie ich werden will, sondern war die Projektvoraussetzung ähnlich wie das, was ich eigentlich vorhab. Also natürlich sagen wir, ihr seid jetzt Futtermittelhersteller und jemand hat Pets Deli gemacht oder so, dann denkt man sich, ja cool, okay, die brauche ich auch. Aber vielleicht war Pets Deli eine Optimierung eines Shops mit ganz viel AB-Testing und ihr habt eigentlich eine Migration vor. Dann ist es natürlich schön und gut, dass jemand das schon gemacht hat, aber ist das technisch wirklich die gleiche Voraussetzung? Und so könnt ihr wie so eine kleine Matrix bilden eigentlich. Okay, welcher Partner hat schon welche Projekte gemacht? Ist es in der Branche? Ist es in der Größe von euch? Ist es unter den gleichen technischen Voraussetzungen, die gleichen Bedürfnisse und so weiter? Dann fragt auch, vielleicht nicht im ersten, also das könnt ihr natürlich im ersten Gespräch schon fragen, aber dann, wenn ihr wirklich eine Shortlist habt aus 1, 2, 3 Dienstleistern ganz zum Schluss, ist es auch total valide, Referenzgespräche zu führen. Ja, also sich Intros geben zu lassen zu für euch interessanten Kunden. Die Intros kosten nichts. Also jetzt ne, für mich, ich mache das, die kosten mich nichts im Zweifel. Und ich finde das immer sehr, sehr vernünftig und richtig, weil ich als Verkäufer kann natürlich viel erzählen und bin ja auch davon überzeugt, dass wir einen guten Job machen. Unsere Kunden sehen das vielleicht manchmal ein bisschen differenzierter, beziehungsweise können direkt sagen, hey, schau mal, das sind auf jeden Fall die Stärken von eShop Guide, das sind aber auch die Schwächen. Und wenn du damit leben kannst, hey, ist doch super. Ich glaube, niemand ist perfekt, muss man gar nicht so tun. Also ihr geht dann in diese Vorauswahl, sagen wir, ihr habt da irgendwie 5 bis 10 Dienstleister identifiziert, und die würde ich erstmal schriftlich kontaktieren. Und viele dieser Dienstleister werden schon im Kontaktformular irgendwie eine Budgetabfrage haben. Dort könnt ihr dann eure Investitionsbereitschaft schon reintragen. Wenn nicht, dann nicht. Schreibt einfach alles, was euch so in den Kopf kommt. Und dann sollte ja jemand auf euch zukommen. Wenn die Responsiveness nach dem Erstkontakt schon nicht so gut ist, dann würde ich diesen Dienstleister schon mal direkt in Frage stellen, weil, also wenn ich es nicht hinbekomme, auf Interessenten zu antworten, dann wie ist das erst, wenn man erstmal in einem Projekt ist? Genau, dann führt ihr die Gespräche und diesen Financial Fit, wie gesagt, hey, passt das, was ihr investieren wollt oder das, was die euch als Gefühl geben, zu dem, was ihr bereit wärt zu investieren. Und dann bleibt nach dieser Runde vielleicht dann nur noch 50% übrig. Total okay. Brauche ich einen TikTok-Shop? Gute Frage. Ich oute mich jetzt hier mal als Boomer und nicht TikTok-Nutzer. Das heißt, nehmt diesen Advice mit Vorsicht. Tatsächlich in den letzten 10 Jahren gab es immer wieder Social-Selling-Themen. Facebook-Shops war so das erste. Insta-Shopping, YouTube-Shopping, Spotify-Merch. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft hast du auf der sozialen Plattform direkt schon mal einen Kauf getätigt? Es wird jetzt bestimmt welche geben, die sagen, ja, hab ich schon gemacht. Aber ich wage mal zu behaupten, der Großteil hat es noch nicht gemacht. Und das zeigt sich auch in den Zahlen von unseren Kunden. Das ist irgendwie ein bisschen Hype immer, Social Selling oder halt Social Shops. So richtig durchsetzen tut sich das zumindest in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum nicht so wirklich. Ich habe natürlich auch schon die Dokus über diese chinesischen Seller gesehen, die über Live-Geschichten direkt Tausende, Hunderttausende Produkte die Minute verkaufen und denke mir, ja, okay, das ist ganz cool. So dass ich glaube, es gibt definitiv Anwendungsfälle jetzt in dem Fall für einen TikTok-Shop. Wenn deine Produkte das hergeben, wenn deine Followership auf TikTok gegeben ist, die von deiner Brand oder die von den Influencern, mit denen du arbeitest, das musst du aber tatsächlich prüfen, ausprobieren. Probieren geht über Studieren. Jetzt ist wieder das Schöne an Shopify, dass die Connection zwischen TikTok und Shopify technisch relativ simpel sein wird. Erfahrungsgemäß ist es nie so richtig, richtig simpel mit sozialen Plattformen Business zu betreiben. Das heißt, vielleicht kommst du in irgendwelche Themen rein und musst das so ein bisschen debuggen. Probiert's aber aus und schaut, was es bringt. So oder so triggert es euch, triggert es dich an deiner organischen Reichweite auf TikTok zu arbeiten oder generell auf deiner Reichweite in sozialen Medien zu arbeiten. Und ob die Conversion jetzt direkt auf TikTok passiert oder dann bei euch im Shop, kann dir ja auch so ein bisschen egal sein. Ehrlich gesagt gar nicht so egal sein, weil letzteres, dann hast du wenigstens die Chance, da noch weitere Dinge zu verkaufen. Und typischerweise ist es so, und jetzt auch beim TikTok-Shop, was dann halt passiert ist, der Shopify-Checkout wird benutzt, also genau der gleiche Checkout typischerweise, der auch aufgerufen werden würde, wenn du aus dem Shop direkt kaufst. Genau. Brauchst du es nicht? Probieren geht über Studieren. Viel Erfolg dabei. Ich bin gespannt, was ihr so berichtet. Dann, schon währenddessen, aber tendenziell ist das eher eine Vertiefung, geht es um den Technical Fit. Den Financial Fit hatten wir ja gerade. Der Technical Fit ist super relevant. Vor allen Dingen im Kontext Shopify, weil Shopify so unglaublich vielfältig ist. Also ein Beispiel, ihr habt jetzt einen laufenden Shop, der macht irgendwie 10 Millionen Euro Umsatz. Ihr seid Retailer für, also ihr seid einfach Fashion Retailer, sagen wir mal. Habt entsprechend viele SKUs oder viele, viele Artikel. Filter ist ein Thema, Navigation ist ein Thema, Speed ist ein Thema, Cross-Upsell, Returns, also so die üblichen Sachen. Ihr braucht eine Integration zu eurem ERP. Dann könnt ihr zum einen Anbieter gehen, zu einem Dienstleister, und der sagt euch vielleicht, ja, mache ich die für 25. Und dann geht ihr zum nächsten und er sagt, ja, eine halbe Million wird das schon kosten. Gleiche Anfrage. Passiert regelmäßig. Was ist einer der Gründe, warum das passieren könnte oder wo eigentlich diese Unterschiede herkommen, ist, gucken wir uns mal das Thema Frontend an bei Shopify. Da kann ich entweder auf ein bestehendes Theme setzen und das vielleicht anpassen. Ich kann ein komplett eigenes Theme designen und bauen, was auf jeden Fall aufwendiger und teurer ist. Oder ich gehe Shopify, mache das Frontend sogar headless, hab das im Zweifel gar nicht auf Shopify, beziehungsweise vielleicht doch auf Shopify, aber halt in einem ganz anderen, im ganz anderen Kontext. Und dann wird es noch viel aufwendiger und größer. Und diese Entscheidung oder dieser Vorschlag vom jeweiligen Partner, welchen Ansatz man wählt, ist natürlich einerseits basiert ja auf Empfehlungen. Aber wenn man halt nur einen Hammer in der Hand hat, das sind alles Nägel, soll heißen, wenn ich als Dienstleister richtig Bock auf Headless habe oder davon überzeugt bin, dass Headless einfach the shit ist, dann biete ich auch nur Headless an. Wenn ich als Dienstleister eigentlich keine Developer habe, dann biete ich natürlich auch keine Development-Heavy-Projekte an. Das ist nicht Böswilligkeit, das ist häufig auch einfach Überzeugung der Dienstleister oder der Leute, die das gegründet haben. Viele Agenturen werden von Techies gegründet, das heißt, die haben typischerweise auch Bock auf ziemlich technische Lösungen. Ich bin Betriebswirt, ich finde komplexe Lösungen immer, also sind betriebswirtschaftlich schwierig, ist glaube ich ein Fakt. Das heißt, unser Motto ist eher so simpel wie möglich, so komplex wie nötig. Wenn ich das Motto in Bewerbungsgesprächen mit Developern nenne, dann sagen 4 von 5, ja, nee, danke, habe ich keinen Bock drauf. Kann ich auch verstehen. Es ist auch total okay. Aber ich weiß, dass unsere Kunden dort Bock drauf haben, weil die haben tendenziell Bock auf betriebswirtschaftlich effiziente Projekte. Das ist relevant für den technischen Fit, weil es gibt nicht nur einen empfohlenen Ansatz, sondern auch einen Ansatz, wo dann der Partner halt gut drin ist. Wir haben ganz, ganz tolle Marktbegleiter, die machen halt nur Headless, die machen wirklich, wirklich geilen Scheiß, aber die wenigsten Kunden brauchen das wirklich. Dann wiederum haben wir Marktbegleiter, die sind Full Service unterwegs. Das heißt, wenn du zu denen kommst, die wollen eigentlich auch dein ERP neu machen, die wollen dein Marketing machen und die wollen im Prinzip alles für dich machen. Wenn du aber schon das alles hast oder das alles passt, dann wird das ja keinen Sinn machen, das tatsächlich so zu tun. Um das vielleicht mal so ein bisschen plastischer zu machen, ganz, ganz häufig, vor allem bei Migrationen von, sagen wir mal, Shopify oder Magento, ist die Motivation, okay, ich möchte auf Shopify schneller werden, flexibler, unabhängiger von technischen Lösungen. Dann halt zu einem Partner zu gehen, der sehr, sehr technisch veranlagt ist, könnte ein Clash ergeben, sodass man das auf dem Schirm haben sollte. Der Technical Fit, unterschiedliche Spezialisierung könnte man vielleicht versuchen, so zusammenzufassen und in diese Kategorien oder Schubladen zu packen, auch wenn die sehr, sehr fließend sind. Also es gibt eher technisch orientierte Partner, es gibt eher marketingorientierte Partner, es gibt eher dev-lastige Organisationen. Also das ist nochmal, also mit technisch meine ich eher, sagen wir, wenn wir uns jetzt mit Tante E zum Beispiel vergleichen, dann ist Tante E sicherlich eher ein Frontend-lastigerer Partner, während wir eher ein Backend-lastigerer Partner sind. Das heißt, wir sind richtig gut in Schnittstellen bauen. Ich meine, wir können natürlich auch Frontends, während Tante E, glaube ich, Schnittstellen nicht oder nur in Ausnahmen sozusagen macht oder dann halt auch wiederum mit Partnern macht, dafür halt ein extrem starkes Team hat, was diese Frontend-Thematiken angeht. Dann wiederum gibt es noch andere Organisationen, die bestehen eigentlich nur aus Devs, aus Developern. Und dort kommt manchmal so das Consulting, vor allem das betriebliche Consulting, ein bisschen kurz. Ja, also, ne, die haben ihren Hammer in der Hand und alles, was alle Probleme, die sie sehen, sind Nägel. Und egal mit was du kommst, die haben immer Bock, dann was zu coden. Obwohl vielleicht, und das ist ja eigentlich der Clou bei Shopify, es dort schon fertige Lösungen gibt. Und da muss man einfach für sensibilisiert sein, dass man dort nicht auf den falschen Partner irgendwie setzt. Genau, dann hatte ich Full Service auch erwähnt. Die gibt es natürlich auch so Agenturen, die sind im Prinzip Full Service in Bezug auf Digitalisierung. Ja? Also die machen ERP, die machen Marketing, die machen Online-Shop, die machen alles. Kann super, super spannend sein, wenn man all diese Bedürfnisse auch hat. Und auch noch zu erwähnen, es gibt dann halt auch im Prinzip Marketingagenturen, die dann auch Shops machen. Das ist so ein bisschen wie der Maler, der auch Badezimmer baut und schreinert und dieses und jenes macht. Ist für simple technische Anforderungen vielleicht okay. Aber wäre ich vorsichtig mit, weil ne, auch Marketeers, die haben halt keine Hammer in der Hand, die haben halt eine Säge in der Hand und dann ist halt alles ein Brett und soll durchgesägt werden. Wenn ich nur diesen einen Skill habe, dann versuche ich alles im Prinzip so anzugehen. Wir als eShop-Guide versuchen so ein bisschen Shopify Full Service zu sein. Also wir machen zum Beispiel kein ERP, wir machen nicht wirklich Marketing. Dafür können wir alles rund um Shopify und was sich daran anschließen lässt. Und damit fahren wir auch tatsächlich gut. Wenn dann aber ein Kunde kommt und sagt, ey, könnt ihr uns auch helfen, unser ERP umzuziehen, sage ich, nee, aber wir haben tolle Partner. Könnt ihr uns auch helfen, unsere Marketingstrategie zu überarbeiten? Nicht wirklich, aber haben wir tolle Partner. Und so entsteht dann ein Technical Fit. Auch, hey, eShop Guide, wie denkt ihr über das Thema Frontend? Headless würde ich tendenziell bei euch eher nicht empfehlen. Aber lasst uns doch mit einem guten Theme. Wir haben UX-Designer, die dann auf Basis dieses Themes dann auch noch Designvorschläge machen, um das wirklich individuell für euch zu machen. Und dann ist das wahrscheinlich der effizienteste Weg, um da an euer Ziel zu kommen. Integration, hey, klar kann man euer ERP jetzt irgendwie voll und live integrieren für 80 Personentage, aber tut es nicht eigentlich auch einen Dateiaustausch einmal am Tag für die Produktdaten zum Beispiel? Und das ist dann halt der Consulting-Part, den man, ich sag mal, in der Discovery, also in den ersten 2 bis 4 Gesprächen mit einem Partner herausfindet, um dann zu verstehen, was ist denn eigentlich deren technische Philosophie, wie würden die Herausforderungen, die wir haben, lösen, ist der Technical Fit gegeben. Um den Technical Fit nochmal abzuschließen oder zu konkretisieren, möchte ich euch nochmal 3 Kategorien mitgeben, in denen ihr die Partner vielleicht einteilen könnt. Also es gibt das Thema Frontend. Haben wir gerade schon darüber gesprochen, wie gehen die das an? Headless, Theme, individualisiertes Theme, eigenes Theme und so weiter. Es gibt das Thema Schnittstellen. Ja, haben die überhaupt, also können die überhaupt Schnittstellen machen? Wie würden die das angehen? Setzen die auf Konnektoren? Haben die vielleicht Low-Code-Tools? Setzen die da Backend-Developer dran? Das ist ein Thema. Und das dritte, so ein bisschen Customer Experience beziehungsweise Apps oder Prozesse. Also sagen wir, ihr wollt jetzt ein Loyalty-Programm, dann sollte euch jeder Shopify-Partner, der ein Pfifferling wert ist, sagen, ey, da gibt es richtig tolle Apps. Dann gibt es wiederum auch welche, die sagen, ja, da bauen wir dir was Eigenes, richtig Geiles. Und in 999 von 1000 Fällen wollt ihr nichts Eigenes bauen. Wir haben Anwendungsfälle, wo das Sinn machen könnte. Ja, also ich spreche mit einer großen Kaufhauskette in Deutschland und die haben ein ganz, ganz besonderes Loyalty-Programm und das funktioniert auch sehr, sehr gut mit ihrer eigenen Karte und da guckt man sich dann an, hey, wie können wir das auf Shopify heben? Ja, dann wollen wir nicht irgendwas nehmen, was es schon gibt, weil die haben ja schon was und das funktioniert auch richtig gut und dann geht es darum, das einfach zu implementieren. Aber tendenziell will man auf eine App setzen und sagen wir dann, sagt der Partner, ja, hier gibt es eine App, die kostet $5 im Monat, ihr seid aber ein Shop, der 20 Millionen Euro Umsatz im Jahr macht, ist es vielleicht auch kein Fit, ja, weil die dann gegebenenfalls zu pragmatisch denken oder zu einfach denken. So, Das ist der Technical Fit. Last but not least, Cultural Fit. Das ist natürlich erstmal, versteht man sich, so auf einer menschlichen Ebene. Da werde ich jetzt nicht drüber philosophieren. Ich glaube, da kann sich jeder selber was drunter vorstellen. Mir persönlich ist immer wichtig, dass man, also so Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Authentizität, Transparenz, Fairness, halt solche Sachen, das merkt man ja auch, denke ich, wenn man mit ein bisschen Menschenkenntnis an solche Gespräche geht. Und das andere, woran man vielleicht gar nicht so viel und so oft dran denkt, ist aber so das Wertesystem. Also sind die eher pragmatisch oder detailorientiert? Sehen die sich eher als Dienstleister oder als Partner? Ich bin ein Typ, ich bin eher pragmatisch als detailorientiert. Und ich meine, wir alle kennen das Pareto-Prinzip. Ich fühle mich da auch im betriebswirtschaftlichen Recht, weil Details typischerweise nicht so relevant sind. Wir haben aber immer mal wieder Anfragen oder potenziell auch Kunden, die sagen, Details sind mir enorm wichtig. Das sind häufig, ich sag mal, Kreative eher oder KünstlerInnen, für die diese Themen unglaublich wichtig sind. Wo es nicht um den Kunden geht eigentlich, also ne, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das heißt, denen geht es nicht unbedingt um den Fisch, sondern um den Angler, um sich selbst und die Profilierung ihrer Marke. Und ich will mir gar nicht anmaßen zu bewerten, ob sich das jetzt lohnt in dem Fall oder nicht. Ich kann denen aber offen sagen, hey, wenn du jemanden suchst, der, auch wenn das nicht umsatzrelevant ist, 10, 20, 30 Stunden in dieses Thema steckt und die dann auch bei dir abrechnet, was wie gesagt nicht umsatzrelevant ist und ein Detail ist, was wahrscheinlich niemandem auffällt außer dir selbst, dann sind wir wahrscheinlich nicht der richtige Partner. Weil so sind wir einfach nicht gestrickt als Organisation. Es gibt aber auch wieder Marktbegleiter von uns, die sind so gestrickt, die finden das enorm wichtig und die finden das auch richtig, richtig toll. Oder auch, wenn mich so ein Berliner Scale-Up irgendwie kontaktiert, da gehen bei mir tendenziell eher die Orange Flags an, weil das sind ganz, ganz häufig so Work Hard, Play Hard Szenarien, wo irgendein Investor hinten dran ist und der sagt, ja okay, wir müssen hier in anderthalb Jahren Exit haben und bis dahin müssen wir richtig pushen, pushen, pushen. Wir sind Inhaber geführt, langfristig orientiert, E-Shop-Guide wird es auch in 50 Jahren noch geben. Für mich sind die nächsten 6 Monate, 12 Monate, 18 Monate nicht so relevant, dass ich dafür Abende und Wochenenden opfer. Und für meine Mitarbeitenden auch nicht. Für uns ist das eher ein Marathon als ein Sprint. Und auch da können wir offen und ehrlich sein. Und dann gibt es wiederum aber auch Partner, die sehen das anders. Und das ist auch total okay, weil es gibt da kein richtig und kein falsch. Auch wenn, ne, ihr hört das jetzt und ihr werdet in die eine oder andere Richtung tendieren. Aber es geht halt ums Fitting. Es geht darum, da die passende den passenden Partner zu finden. Ein weiteres Ding ist, sehen wir uns als Dienstleister oder als Partner? Also kommunizieren wir auf Augenhöhe, sind wir ein bisschen freischnauze, sind wir meinungsstark, treten vielleicht auch manchmal auf manche Füße oder Fettnäpfchen, können die Firmenpolitik nicht so gut. Wir kommen aus dem Pott, wir reden so, wie uns die Schnauze gewachsen ist. Das ist nicht für jeden Kunden verdaubar. Also, ohne da jetzt irgendwelche Ressentiments zu schüren, aber wenn wir Richtung Süddeutschland gucken und die auch auf Kundenebene, wir siezen sich alle untereinander und das ist eher so eine Attitüde, ja okay, wenn wir Hopp sagen, dann springt ihr bitte, dann weiß ich, ja, sind wir vielleicht auch nicht die Richtigen, weil für uns dieses ganze Thema Selbstwirksamkeit, Effizienz, Logik, wir wissen es ja meistens auch besser als unsere Kunden, zumindest im Shopify-Zusammenhang, sonst wird man uns ja nicht engagieren. Ich erzähle dem Handwerker ja auch nicht, welchen Mörtel er zu benutzen hat. Wenn ich einen Handwerker suchen würde, der sagt, ah ja, Herr Rosenblatt, Sie möchten diesen Mörtel, ja gut, dann nehme ich den natürlich gerne, dann muss ich erstens dafür der Typ sein und zweitens sehr, sehr überzeugt von meinen Mörtel-Auswahlfähigkeiten sein und dann suche ich im Prinzip eine umsetzende Person. Kann auch relevant sein. Also gerade wenn ich ein Team habe, was auf der Business-Seite sowieso schon sehr stark ist und wie gesagt nur Umsetzungsexpertise eigentlich brauche oder sogar nur Umsetzungskapazitäten, dann ist es total berechtigt zu sagen, ich suche halt nur einen Dienstleister. Und das merkt man dann auch, also ne, auch wenn man dann mit den Leuten dann spricht in den Gesprächen und ich sag mal bis zur Projektanbahnung jetzt bei uns, wo Projekte oder Zusammenarbeiten meistens so sechsstellige Investments pro Jahr beinhalten, bevor die losgehen, hat man, ich würde sagen, mindestens 10 Gespräche. Manchmal auch nur 6, also mindestens 10, manchmal auch 50, um ehrlich zu sein. Ist halt so, ist auch okay. In diesen Gesprächen wollt ihr Financial Fit, Technical Fit, Cultural Fit abchecken. Und je früher ihr gegebenenfalls jemanden ausschließen könnt, desto mehr Zeit könnt ihr euch sparen, desto mehr könnt ihr euch fokussieren auf die Partner, die wirklich relevant sind. Ich hatte gesagt, den Financial Fit, den solltet ihr eigentlich ganz grob zumindest nach ein, zwei Gesprächen schon raus haben, sodass ihr dort den Rahmen versteht und dass halt nach dem 15. Gespräch niemand mehr hinten rüberfällt, nur weil der plötzlich in anderen Sphären irgendwie agiert. Ihr werdet aber auch feststellen, dass man nach dem ersten oder zweiten Gespräch, also die Ranges, also für mich ist es passiert es echt oft, dass ihr ein Gespräch mit mir führt oder zwei oder drei und ich dann sage, ja, okay, Hausnummer 50 bis 150, jetzt mal aus der Luft gegriffen, 1000 Euro für das, was ihr vorhabt. Und dann sagt ihr, ja, aber das ist so eine super, super große Range, kannst du das nicht genauer sagen? Doch, kann ich genauer sagen, da müssen wir uns aber auch genauer hinsetzen. Die Frage ist, sagen wir, es sind jetzt die 150, wird es gegebenenfalls nicht, weil ihr wollt das nicht und dann seid ihr vielleicht auch kompromissbereit. Aber in der Theorie sind diese 150 für euch machbar. Oder vielleicht sind es nur 120, ne? Da kommen wir, wie gesagt, zusammen. Aber wenn es 30 sind, dann wisst ihr, vielen Dank für den netten Austausch, ist doch total okay. Wir gehen dann mit anderen Partnern weiter. Oder ihr merkt, ihr findet keine Partner, die das zu dem Preis machen. Oder ihr versteht nicht, oder es sind nur sehr ich will nicht sagen seriöse, aber sagen wir mal unerfahrene Partner, die euch sagen, ja, nee, das kriegen wir hin für 30. Dann würdet ihr vielleicht nochmal reevaluieren, hey, ist das wirklich der richtige Ansatz? Und ja, sei es drum. Aber so nach ein, zwei, drei Gesprächen habt ihr den Financial Fit eigentlich drin, habt ihr eure Shortlist, den Technical Fit. Ich hatte, glaube ich, zwischendurch 2 bis 4 Gespräche gesagt. Ich sehe das halt so nach Discovery. Und Discovery ist, die ersten ein, zwei Gespräche, die ich mit Kunden führe, die dauern so 30 bis 60 Minuten. Und so eine Discovery dauert pro Call so 60 bis 90 Minuten. Und dann haben wir halt schon nach der Discovery 5, 6, 7 Stunden miteinander gesprochen. Und dann solltest du in der Lage sein, zu verstehen, hey, ist der Technical Fit gegeben oder nicht? Und andersrum genauso. Also, ne, das ist auch eine Frage, die man ehrlich stellen kann. Ich denke, da wissen die meisten, was mit anzufangen. Ja, und der Cultural Fit, das ist dann häufig, sind wir ehrlich, die Zünglein an der Waage, die im letzten Schritt, ihr habt noch irgendwie zwei, vielleicht drei Dienstleister zur Auswahl, fertig, Angebote, alles fertig. Mit wem geht man dann? Wo hat man das bessere Gefühl? Wo sind die passenden Referenzen? Auch die Referenzgespräche können dir auch nochmal viel über die Kultur des Partners sagen. Und dann trifft man eine Entscheidung. Und dann ist es, geht es von dieser Entscheidung auch nur noch schwer wieder zurück. Deswegen ist diese Auswahl so wichtig, damit es nicht später irgendwie als Fehlinvestition dasteht, weil man braucht auch ein bisschen Vertrauen, also füreinander, dass das dann auch gut klappt. Ja, das war's zum Thema Partnerauswahl. Ich hoffe, das ist für den einen oder anderen oder die einen oder andere relevant und hilfreich. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.